ARD. Wie wir ticken.
Wie wir ticken.
Wie wir ticken. Euer Psychologie-Podcast.
Die Friseurin war im Schwung, deshalb habe ich gelacht und sie gelobt und machen lassen. Der Schnitt ist schrecklich.
Im Restaurant nicke ich immer zur Tagesempfehlung, aber die ist nie Schnitzel mit Pommes.
Ich sage Entschuldigung, wenn mich wer auf der Straße anrempelt.
Oder im Bus.
Oder an der Supermarktkasse.
Das ist, sagen wir, Tina. Tina gibt es nicht wirklich, nur für diese Sendung.
Und ihn nennen wir Kai.
Kais und Tinas kennen wir alle. Oder sind wir vielleicht auch selbst?
Beispiel. Die Party geht zu Ende. Die meisten sind gegangen. Der harte Kern sitzt in der Küche auf dem Boden, den Rücken an den Kühlschrank gelehnt oder auf der Arbeitsplatte.
Die Gesprächsthemen gehen nicht aus.
Die Getränke langsam schon. Partygast Tina kommt vom Wohnzimmer in die Küche.
Ich stelle nur schnell die Reste vom Buffet in den Kühlschrank. Wäre ja schade drum. Oder will wer was mitnehmen? Dann packe ich das ein. Die dreckigen Gläser habe ich drüben zusammengestellt. Wenn wo ein Müllsack...
Kai erscheint im Türrahmen.
Der Spülkasten in der Toilette hat nicht richtig gezogen. Ist repariert. Die Glühbirne im Gang macht's auch nicht mehr lang. Könnte ich tauschen, wenn ihr Ersatzbirnen habt?
Tina und Kai killen die Küchenstimmung.
Tina und Kai sind aufmerksame Gäste.
Übergriffige Gäste. Immer zu gefällig. Das nervt.
Das ist doch nett.
Auf jeden Fall ist es ungesund.
Ich finde es sehr hilfreich, sich klarzumachen, du bist total gefällig, ist kein Kompliment. Du bist empathisch, du bist sensibel, schon. Du bist toll gefällig, nicht.
Sagt Ulrike Bossmann. Sie ist Psychologin und systemische Therapeutin in Karlsruhe und hat ein Buch geschrieben über das Phänomen des Gefallenwollens um nahezu jeden Preis. Denn zunehmend kamen Klientinnen und Klienten zu ihr in die Praxis, die sich müde fühlten und erschöpft. Ausgelaugt, aufgerieben davon, gelobt werden zu wollen, nicht anzuecken, die Wünsche anderer über die eigenen zu stellen, ja sogar vorwegzunehmen, was sich das Gegenüber vielleicht bald wünschen könnte.
Rebecca ist eine davon. Sie möchte anonym bleiben, deswegen haben wir ihren Namen geändert.
Gerade dieses anderen Gefallen und sich zurücknehmen und seine eigenen Bedürfnisse zurückstellen, das bin schon ich, genau, ja doch.
Menschen angenehm sein, gefällig. People-pleasing lautet der englische Begriff dafür.
Erst seit ungefähr 10 Jahren macht diese Bezeichnung People-pleasing die Runde. In Frauenzeitschriften und Lifestyle-Magazinen, auf Gesundheitsportalen. Social-Media-Accounts teilen fleißig Selbsttests. Bist du ein People-pleaser?
Überlege dir auf einer Skala von 1 bis 10, wie sehr folgende Aussagen auf dich zutreffen.
Kritik von anderen verletzt mich. Es ist mir wichtig, gemocht und bewundert zu werden. Ich fühle mich unwohl, wenn ich nicht weiß, ob mich jemand mag oder nicht. Ich fühle mich gut, wenn andere sich wegen mir gut fühlen.
People-pleasing ist keine medizinische Diagnose, keine Krankheit. Aber auch nicht bloß eine Modeerscheinung.
People-pleasing führt auf lange Sicht zu Stresssymptomen wie Burnout, Schlafstörungen, Rückenleiden, Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder zu Depressionen. Das zeigen Studien inzwischen. Also bieten viele Krankenkassen auf ihren Webseiten Hilfestellung an. Wohin kann ich mich wenden, wenn ich nicht mehr rauskomme aus dem ewigen Gefallenwollen und gefällig sein müssen?
Ich würde sagen, People-Pleaser sind nicht mehr frei in der Wahl, wem sie gefallen, wann sie nett sind und wann nicht.
Erklärt Ulrike Bossmann.
Sondern es ist wie immer und ständig. Nett sein bedeutet ja, ich kann mich heute entscheiden. Jemand bittet mich um einen Gefallen, ich mag die Person, ich habe auch Zeit, also mache ich's. Ein People-Pleaser hätte das Gefühl, er hat gar keine Wahl. Dieser Mensch muss der Person helfen, auch wenn sie nicht mal gefragt hat.
Auch Rebecca hat irgendwann das Gefühl, keine Entscheidung mehr zu haben, keinen eigenen Willen, keine Wünsche nur für sich. Eine ganze Weile fällt ihr das nicht auf. Sie hat im Job viel um die Ohren, unterstützt die psychisch kranke Mutter, zieht ihren Sohn groß. Was sie dabei wie tut, hängt von anderen ab.
Als People-Pleaser ist man schon sehr im Außen. Also man guckt, wie reagieren die anderen, wie geht's denen, wie reagieren die auch auf mich. Man macht sich dann auch sehr Gedanken darüber, wie könnte der oder diejenige das gemeint haben.
Rebecca legt sich eine Strategie zu. Nicht bewusst.
Sondern wie es sich manchmal im Leben eben so einschleicht.
Dazu kommt, Rebecca ist Perfektionistin, was ihre eigene Arbeit, überhaupt ihr Leben anbelangt. Da muss auf jedem I der Punkt mittig sitzen. Sie ist streng mit sich, erlaubt sich keine Fehler.
Dadurch, dass man immer dem anderen ja auch gefallen möchte, schaut man schon und überlegt sich schon, okay, jetzt mache ich halt oder übernehme ich diese Aufgabe jetzt zum Beispiel oder ich sage das und das. Und dann freut sich der andere und dann erhofft man sich natürlich auch dadurch, dass man dem anderen gefällt und dass der andere einen dann auch respektiert.
Irgendwann ist selbstverständlich, lieber sich selbst ändern
oder verstellen, verstecken, verstummen,
als dem Gegenüber sagen, was man gerade braucht oder denkt, weil
das könnte Konsequenzen haben, könnte Lob und Anerkennung kosten.
Aber
auf längere Sicht gesehen sieht man auch, dass es sich nicht unbedingt auszahlt, weil es gibt ja auch diesen Spruch, everybody's darling is everybody's deb. Und diese Falle tritt man da natürlich auch.
Wieder und wieder.
Weil es muss doch gefallen. Dann ist alles gut.
Vielleicht. Für einen Moment.
Tatsächlich ist es schon so, dass sich das oft sehr früh entwickelt und dann natürlich verstärkt, weil das von Mal zu Mal als Verhaltensmuster ja auch beibehalten und damit verstärkt wird.
Beschreibt die Karlsruher Psychologin Ulrike Bossmann.
Ich erlebe, dass ganz viele Menschen, die später zum People-Pleasing neigen, immer das Wohlbefinden der anderen über ihr eigenes stellen, früh in der Kindheit oder in der Jugend bestimmte Erfahrungen gemacht haben und die nehmen sie auch dann mit ins Erwachsenenleben.
Ein häufiges Beispiel aus Bossmanns Praxisalltag. Mutter oder Vater duldeten einst keinen Widerspruch.
Mama sagte, Fehlverhalten macht sie traurig. Das Zimmer unordentlich, traurig. Die Stifte für die Schule nicht gespitzt, enttäuscht.
Beim Fußballturnier der F-Jugend nur Zweiter? Papas Sohn soll ein Sieger sein.
Druck aus dem Elternhaus ist nicht die alleinige Ursache dafür, dass Menschen zu People-Pleasern werden. Persönlichkeitsmerkmale formen sich insgesamt über Erfahrungen aus, in und mit der Gesellschaft. Das können so Dinge sein wie: Mädchen haben stets freundlich zu lächeln, Jungs setzen sich durch. Und später, die patente Vorgesetzte gilt im Kollegenkreis als herrisch, der zupackende Chef als Macher.
Frauen sind laut verschiedener Statistiken etwas häufiger People-Pleaserinnen als Männer.
People-Pleasing ist eine Strategie, die ich mache, weil sie bestimmte Dinge sicherstellt. People-Pleasing sichert ja Zugehörigkeit und Bindung. People-Pleaser sind nicht hilfsbereit und freundlich, sondern sie wollen ja vor allem sicherstellen und machen eben alles, damit sie nicht abgelehnt werden, damit niemand verärgert ist.
Freundlich sein, hilfsbereit, mitfühlend, das ist etwas anderes. Etwas, das sich dosieren lässt. Passt es mir gerade rein? Habe ich Lust dazu und Luft dafür? Ist die nette Nachbarin krank, laufe ich für sie schnell zum Supermarkt rüber. Das Homeoffice hat kurz Pause.
Ruft mich der beste Kumpel mitten in der Nacht an, weil sich die neue Traumfrau nach dem x-ten Date als verheiratet entpuppt hat, höre ich schon mal stundenlang zu und gehe morgens unausgeschlafen zur Arbeit.
Aber der Kollege, der mal wieder früher Feierabend will, sprich ins Fitnessstudio, kann mich gern haben. Heute gehe ich eher und sortiere die Briefmarkensammlung oder spiele Autoquartett. Allein.
People-Pleaser haben keine solche Wahl. Oder glauben das zumindest.
Ich sage eine Kritik vielleicht nicht, weil ich den anderen nicht verletzen möchte. Und das, was es erstmal kurzfristig macht, ist mein beunruhigtes Gefühl, meine Angst, dass die anderen mich nicht mögen könnten, die wird in Schach gehalten. Und ich kann mich auch als Mensch wertvoll fühlen. Aber es ist natürlich toll, wenn die anderen sagen, mein Gott, ich wusste ja gar nicht, was ich ohne dich machen soll.
Auch wenn der Begriff People-Pleaser relativ jung ist, das Phänomen des Gefälligseinwollens ist in der Psychologie lange bekannt. Meistens zeigt es sich in Untersuchungen, die sich beschäftigen mit dem Bedürfnis nach Bindung und Schutz des Selbstwertgefühls, das ständig aufs Neue von außen bestätigt werden muss, weil es nicht von innen kommt.
weiterer Antreiber. Gefälliges Verhalten hilft, Lebenssituationen zu kontrollieren. Kritische Momente lassen sich zuvorkommend entschärfen oder entstehen, vorausgeahnt und nett abgebogen, erst gar nicht.
Im Idealfall gibt es dafür Lob. Für Einfühlsamkeit, diplomatisches Geschick, Teamgeist.
Im weniger Idealfall nervt es. Wie etwa in dem Beispiel vom Anfang der Sendung mit der gemütlichen Stimmung in der Küche, kurz vor Partyende. Ein paar Getränke werden noch aufgemacht, man lümmelt auf dem Boden, Rücken an den Kühlschrank gelehnt. Und dann kommen, fiktiv, Kai und Tina rein.
Ich stelle nur schnell die Reste vom Buffet in den Kühlschrank. Wäre ja schade drum. Oder will wer was mitnehmen? Dann packe ich das ein.
Die Glühbirne im Gang macht es auch nicht mehr lang. Könnte ich morgen Vormittag tauschen?
Das geht schon recht weit und gibt einem mitunter das Gefühl, selber nicht nett genug zu sein, nicht aufmerksam genug. Denn People-Pleasing kann auch etwas Manipulatives haben. Das übernette Verhalten des anderen jagt ein schlechtes Gewissen ein. Man gerät ins Defizit, wird unsicher.
Vielleicht sogar unwirsch. Das ist übrigens etwas, was viele Menschen, die zum People-Pleasing neigen, berichten. Je gefälliger sie sind, desto mehr Abweisung erfahren sie.
Was sie dazu bringt, noch netter zu sein. Denn Ablehnung wollen sie in jedem Fall vermeiden.
Aus Untersuchungen mit Gehirnscans wissen Forscherinnen und Forscher, viele empfinden Ablehnung genauso heftig wie einen satten Schlag mit der Faust in die Magengrube. Ausgeschlossen werden ist körperlicher Schmerz. Neuere Studien mit Testpersonen, die von sich sagen, sie neigen zum People-Pleasing, zeigen, bei ihnen sind Gehirnregionen, die mit sozialen Emotionen zu tun haben, stärker aktiviert als bei anderen Menschen.
Das heißt, dass Menschen, die zum People-Pleasing neigen, tatsächlich auch viel, viel stärker darauf reagieren, wenn zum Beispiel nur jemand anderer Meinung ist oder man merkt, oh, der mag nicht, was ich hier gerade sage, und viel, viel empfindsamer tatsächlich sind.
Psychologin Ulrike Bossmann bringt in ihrem Buch People Pleasing raus aus der Harmoniefalle und weg mit dem schlechten Gewissen die Situation vieler ihrer Kundinnen und Kunden so auf den Punkt.
Das ist meine Überlebensstrategie und sie laugt mich aus.
Aber was soll ich machen?
Alles, was wir in der Regel tun, ist erstmal nicht so sehr im Gehirn gedacht, sondern vor allem gefühlt. Und deswegen ist es ja so wichtig, eine Achtsamkeit zu entwickeln und mehr im Kontakt mit sich zu sein, um rauszufinden, was ist denn jetzt gerade bei mir los? Zum Beispiel sind viele People-Pleaser überhaupt nicht gut mit sich im Kontakt und kriegen gar nicht mit, dass sie gerade ein Bedürfnis haben. Die gehen da wahnsinnig gut rüber.
Für andere. Viele andere. Ob eng bekannt oder weniger. Und das immer. Der schon etwas geschobene Anruf bei Oma und Opa, der zu erwarten endlos dauert. Die schnelle Anfrage noch eben von der Vorgesetzten, für die man den Feierabend ein gutes Stück nach hinten schieben muss. All das bekommt Priorität vor eigenen Wünschen und Plänen.
Die People-Pleaser oft gar nicht mehr haben und kennen. Aber Vorsicht, das ist nicht zu verwechseln mit bestimmten Lebensphasen, die einen vorübergehend hintanstehen lassen. Solange die Kinder klein sind, geben Mama, Papa, Oma, Opa, Paten, Sitter an der Front mit unter alles. Oder wenn Angehörige zu pflegen sind.
Schlafen, essen, duschen, Hobbys. Was war das noch?
Diese Fragen beantwortet man sich eben dann wieder, wenn die Rush-Hour des Lebens vorüber ist oder mal Pause einlegt. Wenn es die Situation erfordert hat, familiär oder beruflich Dauergas zu geben, die Lage jetzt aber mitunter plötzlich entspannter ist. Geschafft, vorbei. Ob erfolgreich oder vernichtend, fröhlich oder tragisch, man taucht wieder auf.
People-Pleaser kennen kein Durchschnaufen.
Ich würde mich so schämen, wenn wer was Schlechtes denkt.
Mein Chef ist gewohnt von mir, dass ich immer schon weiß, was er als Nächstes will.
Anderen zu helfen ist mein Antrieb.
Stopp, sagt Psychologin Bossmann, und gibt Betroffenen, die zu ihr in Behandlung kommen, eine kleine Hausaufgabe auf.
Stell dir doch mal für eine Woche den Handywecker zu drei beliebigen Zeiten am Tag. 8.16 Uhr, 14.07 Uhr, 18.36 Uhr. Und immer wenn dieser Wecker klingelt, dann nimm dir einen Moment, atme tief durch und guck mal, wie es dir gerade geht. Scan mal kurz durch den Körper. Tut was weh? Zwickt was? Was brauchst du gerade? Und ganz viele, die so ewig über ihre eigenen Sachen hinweggegangen sind, merken dann plötzlich erstmal, Ach, guck mal. Ja, ich habe vielleicht Rücken und da zieht's, weil ich die ganze Zeit verkrampft am Schreibtisch saß. Oder eigentlich habe ich Durst. People-Pleaser spüren oft gar nicht, wenn sie verärgert oder wütend sind. Und insofern also Zugang zu einem Gefühl finden ist erstmal wichtig.
Jedoch, aufhören mit dem People-Pleasing ist gar nicht so einfach. Es geht nicht darum, von heute auf morgen plötzlich zu allem und jedem Nö zu sagen, sondern zu lernen, wie ziehe ich Selbstwert aus mir? Wie halte ich es gelassen aus, wenn jemand meine Meinung nicht teilt?
Rauskommt man, indem man klein anfängt, dass man sich auch mal traut, Nein zu sagen,
empfiehlt Rebecca. Sie hat sich als Betroffene nach Jahrzehnten jetzt auf den Weg gemacht. Will nicht mehr die Nette sein, sondern Rebecca.
Im beruflichen Aspekt bei mir wäre jetzt zum Beispiel, dass ich dann nicht gleich Ja sage, wenn jemand kommt mit einer zusätzlichen Aufgabe, sondern sage zum Beispiel, du, ich habe jetzt gerade viel auf dem Tisch, ich muss erstmal meine Prioritäten checken, ich melde mich ein bisschen später bei dir und sag dir, ob ich es machen kann oder nicht. Punkt.
Stoppen mit womöglich sehr lange, ganz gewinnbringend praktiziertem People-Pleasing, das kann wehtun, weiß Ulrike Bossmann aus der Erfahrung ihrer Klientinnen und Klienten. Da fallen Freunde und Kollegen schon mal aus allen Wolken, weil sie das nun nicht erwartet hätten, erzählt auch Rebecca.
Zum Beispiel habe ich von meinem Chef mal die Reaktion bekommen, dass er gesagt hat, so im Gespräch, also mit dir war es auch schon einfacher. Also im ersten Moment dachte ich, buh, naja. Aber eigentlich ist es einfach positiv, oder? Weil man muss es ja nicht jedem einfach machen.
Für diese Erkenntnis hat Rebecca eine ganze Weile gebraucht. Nach wie vor kostet sie ein Nein Überwindung. Untersuchungen belegen, angehende Ex-People-Pleaser reagieren auf Kritik, die ihr neues Nein mitunter erzeugt, manchmal heftig, werden doch mal wütend gegen die anderen, die da dauernd fordern. Meist aber wenden sie ihre Wut gegen sich selbst, weil sie enttäuscht haben. Das muss man lernen auszuhalten, Schritt für Schritt, empfiehlt Psychologin Bossmann. Und vielleicht auch erstmal bei den Menschen, bei denen es einem leichter fällt.
Studien zeigen, People-Pleaser sind nicht unbedingt bei allen gleichgefällig. Manche geben daheim nach Feierabend klar den familiären Ton an, machen es aber untertags im Job tunlichst allen recht.
Andere schaffen kein Jetzt nicht gegenüber den eigenen Eltern. Bei Freunden und Bekannten hingegen ist das kein Problem.
Rebecca fällt Abgrenzung besonders schwer im Job. Gegenüber Vorgesetzten, aber ebenso gegenüber Kolleginnen und Kollegen.
Also tastet sie sich ran. Allen Mut zusammennehmen und eine Zusatzaufgabe mal nicht wie sonst sofort an sich ziehen, sondern ablehnen.
Was will sie denn jetzt? Was sagt sie denn jetzt? Okay, es wird schon komisch geschaut, weil man es nicht erwartet. Aber so oft habe ich es jetzt auch noch nicht ausprobiert, muss ich ehrlich sagen. Ich bin ja jetzt gerade noch am Anfang.
Ein guter Anfang, wie sie findet. Und so versucht sie auch nicht mehr ständig, die Kritik anderer anzunehmen und den Erwartungen von allem und jeder und jedem zu entsprechen, sondern sich mehr zu spüren.
Das ist eine Herausforderung, so die Psychologin Ulrike Bossmann. Im Alltag ist das Wegblenden von Beurteilungen oft gar nicht so einfach. Sie sind überall und passieren dauernd. Wer etwa Überstunden schiebt und eigene Bedürfnisse, Freunde, Familie, Hobbys hintanstellt, ist schnell Heldin oder Held der Arbeit.
Wir sind mehr und mehr in einer Leistungsgesellschaft, die dazu führt, dass Menschen, wenn sie sich selbst vernachlässigen, ja erstmal kurzfristig belohnt werden.
Kurzfristbelohnung, schnell und direkt, geschäftlich oder privat, suchen viele auch in den sozialen Medien.
Bilder, Videos, Links verschickt man, weil der Moment schön, lustig, besonders ist.
Aber genauso, damit einem die Likes zufliegen und Herzchen und Smileys.
Andersherum gilt, ob Zahnarztbesuch, Online-Versandbestellung, Lieferdienst, Sauberkeit der Autobahn, Raststätten, Toiletten, alles will heute ständig rezensiert sein und mit Sternchen bedacht, von 0 bis 5.
Wir bewerten einfach immer mehr und wir werden immer mehr angeguckt unter dem Blick der Bewertung von anderen. Also finden die anderen das jetzt gut oder nicht?
Folglich ist unser Alltagsumfeld alles andere als hilfreich, wenn es darum geht, nicht zum People-Pleaser zu werden oder aus dem People-Pleasing auszusteigen.
Also es erleichtert es nicht unbedingt,
sagt Rebecca. Sie will nicht mehr immer nur gefällig sein,
und merkt, das ist ein harter und zäher Prozess.
Auch weil dabei Familie, Freunde und Bekannte schlecht helfen können. Nehmen wir nochmal das Beispiel vom Anfang, die Partyabendstimmung in der Küche und die fiktive Tina, die im Wohnzimmer schon geschäftig aufräumt.
Der erfundene Kai kümmert sich zuvorkommend um ausgebrannte Lampen im Gang.
Wäre es da gut zu kommen mit, lasst mal locker, Leute, setzt euch dazu.
Wenn einer sagt, nimm's nicht so ernst oder komm, lass eine 5 Grade sein. Ja, es ist leicht gesagt, aber es hilft einem ja nicht. Ja, und man macht sich ja immer im Nachhinein dann noch Gedanken.
Um eben das nicht mehr zu tun, hat sich Rebecca für ein professionelles Coaching entschieden. Atemübungen helfen ihr, in stressigen Momenten die Ruhe zu bewahren, die ein Nein braucht und die womöglich nötig ist, wenn sie Kollegen und Freunde dann doch noch umstimmen wollen. Ein kleiner Stein in der Hosentasche oder ein besonderer Ring am Finger erinnern sie daran, du kriegst das hin.
Es gehört ja auch so in Verbindung mit Perfektionismus, so den eigenen Druck sich nehmen, also die Messlatte einfach runtersetzen und sagen, du komm, wenn es jetzt nicht ganz so rüberkam, wie ich es sagen wollte, auch nicht so schlimm, aber du hast dich getraut. Einfach dieses Trauen.
Damit aus Rebecca die wird, die nicht nur allen anderen gefällt,
sondern auch sich selbst gefällt. Obwohl es schon schön ist, wenn andere einem was Nettes sagen.
Das war Wie wir ticken für diese Woche. Neue Folgen gibt es jeden Mittwoch in der ARD Audiothek und freitags überall, wo ihr sonst eure Podcasts hört. Bis dahin, hier noch ein Podcast-Tipp für euch.
Beste Freundinnen forever. Golden Ages of Road Trip.
B-B-F. Oder?
B-F-F. Best Friends Forever. Das sind einfach wir.
Hast du das im Internet gefunden, Clara?
Ich hab ja sonst nichts zu tun.
So, auf uns.
Auf die verfluchte Rentenzeit.
Ich hab keine Zeit mehr. Prost.
1975.
Was haben wir uns geschworen?
Wir fahren jedes Jahr aufs Festival. Komme, was wolle.
Es beginnt in 5 Tagen. Reading 2024.
49 Jahren Verspätung erfüllen wir unser Versprechen.
Ich weiß es noch.
I get my lovin' on the run.
Beste Freundinnen forever. Golden Ages of Road Trip. Ab sofort in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.